Innovation Rockstars.
Innovation Rockstars.
Heute drehen wir mal den Spieß um. Innovation Rockstars Sven Goeth nimmt Platz auf dem Moderatorenstuhl.
Sven ist Futurist, Keynote Speaker und CEO des Digital Competence Labs. Itonics Gründer Dr. Michael Durst steht ihm heute Rede und Antwort. Es geht um branchenübergreifende Zukunftstrends und Entwicklungen, die schon bald unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelten radikal verändern werden. Was sind die größten Fehler, die Unternehmen bei der digitalen Transformation machen können? Warum bringen uns neue Trends zwingend zum Umdenken? Und welche Skills müssen die Führungskräfte von morgen mitbringen? Jetzt bei Innovation Rockstars.
Was würdest du, wenn du letztendlich mit deinem Know-how, deiner Expertise auf einen Unternehmer triffst, der, ich sag mal, jetzt vor Veränderungen, vor Transformationsprozessen steht, was würdest du ihm raten? Also welche Tipps und Tricks würdest du einem mitgeben, der heute startet? Oder der mittendrin ist, also beides. Also was sind eigentlich deine Empfehlungen?
Ja gut, das eine ist natürlich mal zu verstehen, wo kommt die Veränderung eigentlich her? Mhm. Also warum will ich mich verändern? Warum muss ich mich auch verändern? Ja, also ist es ein Müssen oder ist es ein Wollen? Ja. Wenn wir Kunden anschauen, da ist es oft halt das Gefühl, zumindest ich muss was machen, vor allem wegen Digitalisierung, wegen neuen Technologien, aber ehrlich gesagt auch wegen Trends, hier neue Generation an Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen kommt, ja, die haben eine ganz andere Erwartungshaltung an Arbeit an sich.
Ja. Ja.
Und dadurch hat man das Gefühl, okay, ich will A, das Thema Talent, also ich will die guten Leute haben nach wie vor, die wollen aber vielleicht gar nicht mehr zu mir kommen, so wie früher, ja, ja. Weil vielleicht die Brand nicht mehr so glänzt oder weil einfach so auch so Konzern nicht mehr so attraktiv ist. Und das Zweite ist natürlich, ich sehe Veränderungen im Markt, ob das Geschäftsmodelle sind, ob das neue Konsummuster sind, ja, Sharing statt Besitz oder was auch immer, gibt es ja hunderte von Dingen. Und das würde ich vorschlagen, muss man erstmal verstehen. Also was treibt eigentlich die Veränderung? Ja, wenn ich das verstanden habe, gehe ich her und sage, okay, machen wir Prioritäten. Also mit was fange ich an? Ja, idealerweise habe ich da so einen parallelen Prozess, wo ich auf der einen Seite sage, okay, das ist eher so die weichen Faktoren vielleicht, diese Transformation in der Organisation, in der Kultur, vielleicht auch in der Marke oder in dem ganzen Dialog, den ich so führe. PR hätte man vielleicht früher gesagt, ja. Und das andere ist dann wirklich so die harten Faktoren. Geld, ja, also Geschäftsmodell. Oder welches Risiko gehe ich bei neuen Technologien? Was ist mein Appetite for Risk? Wo investiere ich? Was mache ich vielleicht mit Partnern zusammen? Was kann ich alleine schaffen? Welche Kompetenzen fehlen mir eigentlich aktuell, um nach der Transformation zu sagen, jetzt habe ich das eben aufgebaut.
Ja? Ja.
Und dann muss ich halt mir einen sauberen Plan machen, also wir sagen da Roadmapping dazu. Und ich muss mir das wirklich die nächsten mindestens mal 3 Jahre eigentlich mal klar werden, was da alles zu tun ist. So, wenn ich dieses Bild dann mal vor mir habe, dann sage ich so, Leute, jetzt überlegen wir, wer von uns hier drin kann das denn steuern? Wer kann das machen? Wer ist da so Influencer? Ähnlich wie bei Instagram ja auch, habe ich im Unternehmen auch meine Influencer, die sind authentisch, denen glauben die Leute und die gehen dann voran. Also da muss auch das leben. Und ich selber muss natürlich auch leben. Ja? Ich muss auch demonstrieren, was bedeutet eine Veränderung? Ich verändere mich auch. Ja? Und dann lachen immer alle drüber, wenn die Konzernchefs plötzlich ohne Krawatte kommen und mit lustigen Turnschuhen und so. Ne? Das ist ja aber auch nur ein winziger Aspekt von ganz vielen Dingen. Also ganz grundlegend, wie ist der Auftritt, wie ist auch so diese Failure Culture zum Beispiel. Ja? Auch dieses Eingestehen, da haben wir vielleicht mal einen Fehler gemacht oder das haben wir zu spät gesehen. Aber jetzt sehen wir es ja. Jetzt lassen uns alle zusammen da rangehen. Ja? Das muss authentisch sein, das muss die Leute mitnehmen, muss Begeisterung auslösen. Und ich weiß, klingt jetzt alles so einfach, schwer genug. Ja.
Es ist ja auch letztendlich genauso ein Weg, auch allein eine Roadmap für sich aufzuzeigen und eine Vision, an die, ich sag mal, im besten Falle eine Belegschaft komplett glaubt oder zumindest der kritische Faktor, ist ja schon richtig schwierig. Glaubst du, auf der anderen Seite, wenn man fragt, was sind eigentlich die größten Fehler, die man machen kann, wenn es um Veränderungsprozesse geht? Mhm. Ist es das, eigentlich nicht zu wissen, wo wir wirklich hinlaufen? Viele fangen ja sehr kleinteilig irgendwo an und versuchen dann irgendwie aus der Entwicklung, sagen wir, inkrementell das Ding nach oben zu steuern. Ist das schwierig oder gibt es da noch andere Faktoren, auch gerade menschliche Faktoren? Du hast gerade eben auch selbst gesagt, ja, es gibt viele, die als Chef auf der einen Seite das vorleben müssen, aber so richtig kommt das halt nicht rüber oft, ja, und dann hakt es halt irgendwie auch, da kann sie die beste Vision haben, aber wenn sie irgendwie nicht richtig getrieben wird, ist auch schwierig. Mhm. Was siehst du selbst? Ich meine, ihr begleitet ja auch ganz viele in Veränderungs- und Transformations- und Innovationsprozessen. Was sind eigentlich da die größten Fehler, die gemacht werden, um, egal wie gut sie eigentlich vorbereitet sind, dass trotzdem die Dinge schiefgehen?
Also ich glaube, der Hauptfehler ist natürlich, dass man nach vorne raus erzählt, wir müssen es da verändern. Wir müssen Dinge riskieren, wir müssen neue Dinge anschauen, ob das Geschäftsmodelle sind, ob das eine neue Art des Arbeitens ist, ob das auch eine ganz andere Art von Produkten und Dienstleistungen ist. Ja. Und kaum ist die Tür zu, sagt man, Alter, lass mal gucken, dass wir so viel wie möglich Kohle machen mit dem, was wir bisher haben. Protektionismus.
Ja.
Lass mal schauen, dass wir Rabattschlachten machen, so wie früher, ein Klassiker. Lass mal schauen, dass wir neue Kanäle aufmachen, aber einfach neue Läden zum Beispiel. Ne? Oder irgendwie, also wirklich zu sagen, wir retten es schon noch rüber. Ja? Und diese total gegenläufige Kommunikation, das kommt ja durch. Also man kann ja heutzutage eigentlich nichts mehr verheimlichen. Mhm. Ja. Und wenn man teilweise so ein bisschen so Kennzahlen anguckt und guckt, wo investiert wird, ist es ja nach wie vor so, es wird halt doch sehr viel im Kernprodukt verbessert, optimiert, um da mehr Marge rauszuholen. Das ist ja völlig verständlich. Ja. Ein bisschen leichter, ein bisschen günstiger, ein bisschen schneller, ein bisschen langlebiger, wie auch immer. Ja. Und es wird auch so kommuniziert. Ja. Man muss sich nur mal Autowerbungen angucken. Da fragt man sich so, ja, also wie viel Zonenklimaanlage willst du noch haben? Ja? Mhm. Also, oder wie viel USB-Ports willst du jetzt noch ins Auto reinbauen? 50, 80, 100, keine Ahnung. Ne? Und das Navi funktioniert halt immer noch nicht so, wie man es sich eigentlich so vorstellen würde. Ne? Ich habe vor kurzem mal versucht, von meinem Smartphone der synchronisiert mit dem Kalender irgendwie und den Kalendereintrag aufs Auto rüberzuschieben, dass eben ich direkt losfahren kann mit dem Navi da drin, natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ne? Also das ist so ein bisschen so vordergründig wird er so erzählt, wir gehen da völlig neue Wege. Ja, wenn die Tür zu ist, alles wieder unter sich, sagt man so, Leute, lass mal gucken, dass wir so viel wie möglich Marge rauspressen. Der Shareholder erwartet es, wir müssen den Aktienkurs wieder nach vorne bringen und so weiter. Und es kommt natürlich raus, das merkt jeder. Ja? Ja. Also ich würde sagen, heutzutage kannst du nicht mehr simulieren, authentisch zu sein. Entweder du bist halt authentisch, und du stehst voll dahinter und du gehst auch mit gutem Beispiel voran oder bist es halt eben nicht. Und was ich halt ganz oft erlebe, auch bei so Townhall-Meetings, und da wird dann so hier groß erzählt und dahinterher kommt dann so dieses Innovation Theater, ja, das Corporate Innovation Theater, wo halt alle möglichen so Klein-Klein-Maßnahmen, da macht man so eine schöne Ausstellung in der Empfangshalle, mhm, wo so eine 3D-Brille ist. Ja, und dann darf die mal jeder aufsetzen und sagt, wow, ist krass, ich bin so Rollercoaster gefahren mit der super 3D-Brille, krass. Ja, oder da darfst du mal eine Drohne fliegen lassen. Ja, guck mal, fliegt, hat eine Kamera dran, kann ich winken und so. Boah, krass, vor die Zukunft gesehen. Ja. Dann geht die Tür zu und heißt, Leute, Marge ist schlecht, ja, wir verlieren Kunden, dann müsst ihr irgendwas machen, habt ihr Ideen? Mhm. Ja, und das ist auch so ein bisschen so abgewälzt. So, hast du eine Idee für mich? Ja.
Ja.
Und dann wird so ein bisschen so dieses, wie gesagt, Corporate Innovation Theater da abgefahren. Komm, fahr mal Silicon Valley alle zusammen. Wir gucken mal, wie ein Twitter das macht. Aber wir gucken mal, wie ein Facebook das macht. Vielleicht können wir da was lernen für unseren Konzern. Und denkst du, sicher kann man da was lernen, muss dann mal einer aufschreiben, muss man einen Plan machen, muss auch mal sagen, was ist da gut, was ist da schlecht, was können wir für uns übertragen, mhm, aber einfach nur einen Ausflug machen. Ja, und dann zurückkommen und sagen, ja, war total spannend, voll crazy, das ist von der Kultur her so sitzsackmäßig, da tun wir jetzt 20 Sitzsäcke in die Ecke rein, wo nie einer drauf sitzt. Ja, ich war gestern wieder in dem Termin, da waren die Kicker überall und es war so nett gemacht und alles schön bunt und so, ne? Da ist niemand zu sehen. Ja, die sind alle in Meetings drin, wie früher halt auch. Ja? Und da wird halt, und einer ist der Protokollführer, und der andere erzählt was, und das ist schön hierarchisch alles organisiert und strukturiert. Das ist schwierig, ja.
Es ist wirklich, ist es auch, also ohne Frage. Das Gleiche ist ja, wenn man über so Buzzwords spricht wie New Work, ja. Alle reden davon, Agilität und alles, was alles so gebraucht wird. Was glaubst du selbst, also eine ganz besondere Rolle wird ja auch den Führungskräften von morgen zugeschrieben, weil es zahlt ja auch sehr, sehr stark darauf ein, was du gerade eben gesagt hast. Das eine, naja, wie müsste sich eine Führungskraft verändern, ja, was aber oft dann wieder nichts mit dem zu tun hat, wie sich eine aktuelle Führungskraft mehr oder weniger seinem Team und seiner Organisation oder sonstiges auch irgendwie gibt und auch mehr oder weniger immer noch vielleicht aus anderen Werten und Kulturrahmen mehr oder weniger seine, ja, seine Tätigkeit oder seine Aktivitäten bestimmen lässt. Was glaubst du, was ist eigentlich wichtig für eine Führungskraft für morgen? Also worauf kommt es an, wenn wir von Hard- oder Soft Skills sprechen? Was muss eine Führungskraft können?
Mhm. Boah, das ist eine schöne Frage. Ne? Also ich glaube, dass die Problematik ist immer, Führungskraft muss ja das Gleiche können wie heute, ja? Und dazu aber noch viel mehr. Ne? Und das ist schon seit Generationen so. Ne? Also Führungskräfte mussten immer irgendwie viel mehr machen als noch zuvor. Also nichts fällt eigentlich weg. Ich meine, was wir aktuell sehen, Wir sehen relativ viele junge Führungskräfte, die aktuell da in wirklich relevante Positionen kommen. Die haben technisch relativ viel Ahnung, ja, das denkt man nicht. Ja. Die haben aber auch relativ starkes so Empathie-Level, würde ich mal sagen. Ja. Wie auch immer sich das jetzt ausprägt. Aber die können eben überzeugen und die können auch Leute mitnehmen und die verstehen auch, wenn jemand nicht mit kann und können da eben drauf eingehen. Die sind pragmatisch ohne Ende. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also dieses ganze klassische politische, also dass du sagst, okay, also ich muss den, sag ich mal, erstmal aus dem Weg räumen und dann ist da ein Weg frei und dann muss ich so hinten rum und keine Ahnung. Das merke ich, ist oft viel mehr so Direktor geworden, straightforward. Ich mache mein Ding, ich bin hier erfolgreich in meinen Projekten oder meinen Themen. Ich bringe da auch entsprechende Ergebnisse. Und das außenrum, das ist mir egal, das will ich auch gar nicht. Ich will ja jetzt nicht da politisch agieren und da irgendwie mich auf der Skihütte besaufen müssen da mit den richtigen Leuten, um dann nachher heißt dann so, ja Mensch, ne, damals haben wir ja das besprochen und so. Also eher so ein bisschen direkter, ein bisschen, also sehr pragmatisch, sag ich mal, auch sehr experimentierfreudig, was jetzt neue Technologien anbetrifft, offen gegenüber neuen Themen, also einfach wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehen, also mal im Kopf eigentlich immer so 25 bleiben, ja, und auf der gleichen Seite extrem, sag ich mal, gut im Recruiting sein und wirklich verstehen, okay, wen brauche ich da im Team? Idealerweise Leute, die noch besser sind als ich, ja, und die dann eben wirklich als Mannschaft aufbauen und gemeinsam mitnehmen, ja. Das klingt jetzt total banal irgendwie, halte ich für unglaublich schwer, ja, weil natürlich merke ich an mir selber, ne, irgendwann bist du auch nicht mehr technisch so fit. Muss den Leuten komplett vertrauen, sage ich mal. Ja, das fällt mir selber auch wahnsinnig schwer. Ich würde auch gerne alles micromanagen und 100% verstehen, ob das alles so richtig ist. Und auch dieses Loslassen und sagen, ich vertraue euch da. Ja, und wir gehen da pragmatisch ran. Ja. Und das Zweite ist, was du gesagt hast, dieses Agile. Ich glaube, das ist wahnsinnig hart, agil zu arbeiten, merken wir auch. Weil du kriegst sofort mit, wenn einer mal eine schlechte Phase hat. Wir hatten jetzt gerade ein paar Gespräche, Da haben wir ein paar Leute, die sind 6-7 Jahre dabei und dem einen Kollegen geht es nicht so gut und er hat wirklich auch 3-4 Wochen, ein Coder ist es, ne, ist nicht gut abgeliefert und so. Ne. Da denkst du, früher hat man es gar nicht gemerkt. Ja. Da hast du deine Arbeitspakete und einmal im Monat machst du ein Check-in und guckst so und alles okay. Und jetzt hast du da deine Daily Scrums und dann hast du deine Check-ins und Slack und du bist permanent online. Das heißt, wenn du da mal eine schlechte Phase hast oder einfach sagst, boah, ich kann nicht mehr, ne, das ist sofort da.
Ja.
Und das ist mega hart und ich glaube, das muss den Leuten klar sein, dass Agilität nicht immer nur geil ist.
Ja. Es hat alles nicht immer nur Chancen, ja. Es sind auch Risiken oder genau sowas. Auch Transparenz, ja, ist auch der Umgang damit, ja, und auch für wen das auch das Richtige dann ist.
Ich glaube, genau, ich glaube, es muss fast das Richtige für jeden sein in Zukunft. Ich meine, wir werden immer mehr, wir sehen es ja auch, IT hat angefangen, Softwareprojekte agil zu machen und so weiter. So, und jetzt sehen wir schon das Ganze im Engineering zum Beispiel, wir sehen es auch bei Geschäftsmodellen und so weiter, dieses Minimal Viable.
Beratung hier, das ist...
Genau, Beratung, Lean Startup, ne, das geht alles so in diese Richtung, so always on und immer quasi voll auf Lieferung.
Ja.
Und jeden Tag so, hey Sven, was machst denn du heute? Ja, du hier, das und das, ja, und wie lief es gestern bei dir und so, ne? Das ist auch so ein bisschen so abfragemäßig.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir von den Hochschulen her gar nicht, auch von den Schulen oder auch von der ganzen Erziehung und so weiter, gar nicht so richtig 100% darauf vorbereitet. Die Frage ist, ist der Mensch überhaupt dafür gemacht? Weiß ich auch nicht.
Ja? Das ist ja auch echt eine spannende Frage, weil eine andere Frage, die sich auch da extremst nah anschließt, ist, was würde man auch heute, oder was würdest du dem jungen Menschen heute raten, eigentlich zu lernen? Ja? Studium, Ausbildung oder sonstiges. Womit kommst du eigentlich heute wie weit? Oder geht es nur darum, eine bestimmte Basis zu haben?
Ja gut, ich muss schon sagen, ich bin jetzt eher so BWLer und ITler halt. Ne?
Ja.
Und sag mal, wenn ich jetzt so zurückschaue, ne, so ein BWL-Studium, also jetzt nichts gegen alle BWL-Profs da draußen, ja, das kannst du auch an ein paar intensiven Wochenenden nachholen. Ne? Dann machst du halt so ein Executive MBA oder so. Also BWL jetzt als Grundausbildung würde ich sagen, Wenn du ein junger Mensch bist und du bist wahnsinnig aufnahmefähig, ja,
ja,
ist ja die Frage, ob es jetzt bringt, dein Gehirn mit Rechnungswesen und Buchhaltung vollzustopfen, ja, und Privatrecht und so. Ne? Also auch nichts gegen Juristen, ne? Also wirklich, ich will nichts sagen. Ja? Aber wenn ich nochmal jung wäre, ich meine, muss schon sagen, ich merke das bei mir selber, mir fällt es wahnsinnig schwer, mich in technische Themen, also Ingenieur, technische Themen oder auch in wirklich, also IT, also Coding oder auch Enterprise Architecture, Software Architekturen, da ändert sich so viel. da brauchst du eine unglaublich gute Basis. Also musst du unglaublich gutes, tiefes Verständnis haben, wie sowas funktioniert, um überhaupt halbwegs mitreden zu können und überhaupt halbwegs beurteilen zu können, wie komplex ist das jetzt? Ja, wir diskutieren ja auch mit meinen Leuten da im Produktmanagement, mit unserem CTO und dem ganzen Entwicklungsteam diskutieren wir oft Features. Und ich denke mir, wie Leute, 6 Wochen, 8 Mann, das kann ja alles gar nicht sein. Nichts, also auch Frau, ne, davon abgesehen, das gibt's doch nicht. Ja? Und sagen die, doch, das ist ultra komplex. Da müssen wir hier ran, da müssen wir da und APIs und weiß ich nicht was. Und
es hört sich halt immer so einfach an, ja? Selbst sowas wie maschinelles Lernen oder KI oder sonstiges. Das hört sich halt so, als ob wir das mal kurz so machen könnten an, ja? Aber diese Komplexität ist natürlich eine ganz andere Nummer, die dahinter steht. Aber was wäre dann die Empfehlung?
Ja, ich würde was Technisches studieren.
Was Technisches?
Ob das jetzt ein Ingenieurstudiengang ist, irgendeiner Art und Weise, klassische Informatik, ja. Es gibt natürlich auch Codes, Universities inzwischen und so weiter, gibt die tollsten Sachen, ja. Aber also, wenn du mich persönlich fragst, ich würde persönlich was Technisches studieren und generell mich ganz viel mit Technik beschäftigen, weil eben doch sehr viele Zukunftsentscheidungen stark abhängig sind, wann ist die Technologie verfügbar und was bedeutet es dann? Also, ne, das ist ja das Nächste. Die Interpretation von der Technologie, wir haben ja auch ein paar Kunden in Branchen, sag ich mal, die jetzt nicht so im Fokus sind, ja, wo wirklich Technologie die Branche radikal verändert. Ja. Ob das Maschinenbau ist, ob das im Automotive ist, im Defense ist und in diversen anderen. Und wenn man das nicht versteht, da kann man ja auch nur raten. Ja, da kann ich hergehen und sagen, ja, Artificial Intelligence wird die Welt, in der wir heute leben, radikal verändern. Stimmt.
Ja.
Aber das bringt mir ja nichts als
welche CEO. Welche Form der Ausprägung und hast du eher null.
Ja, dann muss ich ja wissen, ja Leute, wie wird sich das verändern? Also kann ich in 5 Jahren dann sagen, die Maschine trifft folgende Entscheidungen? Oder in 10? Oder ist es immer so, dass die Maschine die Entscheidung vorbereiten kann. Aber auch dann könnt ihr mir das mal zeigen. Und dann ist die Antwort so, ja, jetzt gerade nicht, aber du, das sehen wir schon, da IBM macht da was und alle anderen ja auch, da gibt es tolle Sachen. Ja, wenn du das nicht beurteilen kannst, weißt du auch nicht, was machst du damit? Und ich glaube, das ist essentiell.
Was glaubst du, um nochmal so ein bisschen auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, also gerade wenn wir über Technologien sprechen, wir waren gerade schon in mehreren Bereichen drin, beschäftigt natürlich auch sehr, sehr viel damit. Wenn du eine Technologie jetzt benennen müsstest, welche glaubst du hat in den nächsten 10 Jahren das größte Potenzial auf Veränderung für uns alle?
Eine.
Du kannst auch die eine nennen, vielleicht, weil viele auch nur in der Kombination eine richtige Strahlkraft haben, aber wenn du das auf eine einzelne Technologie runterbrechen würdest.
Ich habe da, glaube ich, keine gute Antwort drauf. Ja. Also ich würde es so sehen, wenn es der Menschheit gelingt, die Datenmengen, die aktuell schon verfügbar sind und die vor allem produziert werden, am laufenden Band, und dadurch, dass wir überall Elektronik haben, wir sprechen hier ein Mikrofon rein, wir haben eine Digitalkamera laufen, der ganze Raum hier ist vollgekleistert mit Elektrik, Elektronik mit und Vernetzung dazu noch. Ja. Und wenn wir diese Datenmengen, die da entstehen, wenn wir das hinbekommen, die zu analysieren und in Kontext zu bringen, ja, manche sagen da Natural Language Processing oder eben Artificial Intelligence oder auch Machine Learning, wie auch immer wir das nennen wollen, Big Data, Data Lakes, ich weiß es nicht wie. Aber wenn es gelingt, das zu analysieren auf eine Art und Weise, dass man menschliches Verhalten vorhersagen kann und auf eine Art und Weise analysieren kann, wo man sagen kann, Sven, ich kenne dich besser als du. Ja, weil das ist ja natürlich immer das Problem jetzt, was wir so sehen, wenn wir so Trends angucken, die eben aus menschlichen Bedürfnissen kommen. Und deswegen geht es ja den Marktforschern so schlecht. Ne? Du fragst den Mensch irgendwas, dann antwortet er irgendwas, aber wenn du ihn nach seinen Bedürfnissen fragst, der kann die gar nicht äußern, weil er das selber gar nicht in Worte fassen kann. Wenn ich aber da diese Datenmengen, von denen wir heute ausgehen, wenn ich die angucke, dann kann ich Bedürfnisse tatsächlich auf eine Art und Weise erkennen, die der Mensch selber so gar nicht erkennen könnte. Und wenn ich diese Bedürfnisse natürlich befriedigen kann, ist das natürlich ein Business, das wir heute noch gar nicht erahnen können. Ja? Das beeinflusst aber auch Politik, das beeinflusst Entscheidungsfindung, ganz, ganz radikal sogar. Ja? Und ich will gar nicht sagen, dass die Maschine für den Mensch dann denkt. Oder dass man so diese Dystopien, ja, so dieses Terminator-Welt oder so Matrix-Welt oder so. Ne? Die Maschine übernimmt dann die Welt und baut sich die eigene Welt und der Mensch ist quasi nur so ein Spielzeug da drin. Ja? Das kann auch passieren. Aber ich glaube, dieses Potenzial, das wir da gerade sehen und die nächsten 5 bis 7 Jahre wird da radikale Dinge hervorbringen. Und da hängt natürlich einiges damit dran. Ich meine, da hängt damit dran, kriegen wir die Rechenleistung hin? Brauchen wir dafür Quantencomputer oder irgendwelche anderen Computer? Ich meine, das ist eigentlich egal. Ne? Kriegen wir die Qualität hin? Ja, dass wir sagen können, da sind wir uns sicher. Ja, das ist immer das Problem, auch bei Überwachungstechnik.
Also Cyber Security, also gerade alles, was in Predictive Analytics am Ende reingeht, ja, wie du es bezifferst, ist natürlich sehr stark abhängig davon von einer, ich sag mal, qualitativ hochwertigen Datenqualität am Ende. Ja, dass du auch die Entscheidungen, die da irgendwie projiziert oder letztendlich vorhergesagt werden, auch in irgendeiner Weise, ja, bestimmten Wahrscheinlichkeiten und auch wirklichen Ergebnissen entsprechen. Wir haben auch ganz viel Technik und wir wissen, dass Technik ganz viel mit uns macht und auch natürlich, dass sehr, sehr große treibende Faktoren sind, auch gerade über Wirtschaft und so weiter. Auf der anderen Seite sagen ganz viele, wenn es um digitale Transformationen geht insgesamt, dass eigentlich nur irgendwie, sagen wir mal, 5% eigentlich nur Technik sind und 95% der Mensch. Wie gehst du damit um? Ich habe extra mal 5 und 95 reingenommen. Also Technik ist ja das eine, zum anderen muss sie akzeptiert werden von dem Menschen und Mensch hat auch ganz viel mit Akzeptanz zu tun. Der kann sich ja nicht so schnell auf Technik irgendwie einstellen. Da sind wir ja schon viel weiter. Was glaubst du, wenn wir die nächsten 10 Jahre angucken, eigentlich, wenn es um digitale Transformation geht, wo ist eigentlich mehr Aufwand mit drin? Also Technik oder Mensch?
Also ich glaube die These nicht. Ich glaube nicht, dass, also ich lese das überall zur Zeit.
Ja.
Digitale Transformation ist eher so ein Human-Thema, so ein Change, so ein Transformation. Yeah. Ich glaube, das ist Geldschinderei. Yeah. Ehrlich, ich glaube es nicht. Also wenn ich mir anschaue, ich habe jetzt so eine Visa-Karte oder Mastercard, weiß ich gar nicht, ist auch egal, kann man jetzt so hinhalten und damit bezahlen. Ja. Du kannst es mit der Apple Watch genauso machen. Dann dachte ich so, bis sich das durchsetzt, dauert ewig. Ja. So, ich war beim Bäcker am Sonntag, ne? Der Typ vor mir zahlt mit Apple Pay, ich zahle mit Apple Pay, der Typ nach mir zahlt auch mit Kreditkarte. Und wir drei Typen, ne, beim Bäcker. Und ich wohne jetzt nicht in der Gegend, wo nur so Tech-Freaks wohnen. Ne, ehrlich, das sind ganz normale Leute, ne?
Ja.
Die haben keinen Bock mehr auf Münzgeld. Und der Bäcker hat auch keinen Bock mehr drauf. So einfach ist es.
Ja.
Und wenn ich beim Hotel nicht mehr den Check-in-Vorgang machen muss und da anstehen muss, so wenn ich da einfach reinlaufen kann und ich kriege meine Zimmernummer vorher, dann gehe ich da natürlich direkt aufs Zimmer und sage nicht, oh, ich vermisse das echt. Weil ich vermisse es total, das Anstehen, dieses, hey, wie heißen Sie, Durst, Wurst? Nee, Durst, wie Hunger? Ach ja. Und dann tippen die da ewig rum und die Zimmerkarte kommt ewig nicht und ich muss echt aufs Klo.
Ja.
Ne? Da verzichte ich drauf. Und ich glaube wirklich, das geht, also Technikakzeptanz geht erstaunlich schnell.
Mhm.
Also erstaunlich schnell und erstaunlich automatisch. Und ehrlich gesagt, also ich befinde mich ja auch, weiß nicht, wo du dich befindest, aber ich stehe jetzt in einer ähnlichen Twitter-Blase oder Instagram-Blase oder Facebook-Blase oder LinkedIn-Blase. Da sind natürlich laute Leute, die machen sich da ganz viel Gedanken drüber. Ne? Die sagen, wird der Mensch ohne Bargeld, wird er das machen? Kommt er da klar? Oder muss ich ihm das erklären? Dann denke ich mir, naja, guck dir mal die Geschichte der Geldautomaten an.
Ja.
Da hat sich auch nicht einer hingestellt und gesagt, Sven, du kannst dem Automat vertrauen, der zählt echt voll gut. Der zählt so genauso gut wie der Typ am Schalter früher, wirklich. Du kannst dem echt vertrauen. Die Leute haben gesagt, ist doch viel geiler. 24 Stunden offenes Ding, brauche ich Bargeld, latsch vorbei, zack, zack, hol die Kohle raus. Plötzlich geht keiner mehr an den Schalter und holt da Geld. Ne? Und die Banken haben noch 50 Jahre lang gesagt, ich habe trotzdem diesen Cash-Schalter mit dem doppelten Panzerglas dran, mit allem drum und dran. Weil nachher kommt doch noch einer, der den Automat nicht mag. Ganz ehrlich. In Firmen ist was anderes. Also bei den Companies, die, sag ich mal, klassisch Geschäftsmodell haben, wo sie sagen, ich verkaufe dir was, du gibst mir Geld, fire and forget, ist ein Geschäft. Ne? Und jetzt gehst du her und sagst, lass mal Geschäft machen mit so Sharing oder lass mal Geschäft machen mit so Kleinbeträgen, so Nutzung. Mhm. Ja? Oder eben, der Sven, was hat er vom Produkt und dann zahlt er mir, was er Bock hat oder so, keine Ahnung. Das ist ein ganz anderes Problem. Das hat auch mit Technik nichts zu tun und nicht mit Change. Das Problem ist nämlich, bisher hast du ein Produkt, verkaufst du für 50.000 Euro, hast die Kohle, ist Produkt vom Hof runter. Jetzt sagst du, naja, der Sven zahlt nur für die Nutzung. Ja? Zahlt er mal hier einen Euro, da mal 3, da mal 20, da mal 1.000. Aber bis du da 50.000 zusammen hast, boah, das dauert ewig und das ist aufwendig. Und die Margen sind klein und die ersten 5 Jahre verdienst du gar nichts. Das ist der Change. Das ist ein radikaler Change, wenn du von neuen Geschäftsmodellen sprichst. Weil ganz ehrlich, also in Nürnberg haben sie jetzt diese E-Roller.
Ja.
Da kann man eine Meinung haben dazu oder auch nichts. Mir ist das völlig wurscht. Ich habe gestern Abend die U-Bahn verpasst, die fährt im 10-Minuten-Takt. Da habe ich gedacht, nimmst du einen E-Roller, komm. 2,35 Euro, waren 8 Minuten am Ziel, statt 9 Minuten auf die U-Bahn zu warten und dann nochmal 7 Minuten mit der U-Bahn zu fahren. Ja, benutze ich halt einfach. Und wie viele Leute ich mit diesen Dingern rumfahren sehe, also es scheint nicht so zu sein, dass die einen riesen Change gebraucht hätten, um zu sagen, boah, wie bediene ich den? Rechts und links eine Bremse oder nur rechts, hinten drauf treten zu bremsen, krass, ey. Und die Anleitung und so, die haben, das ist kein Mensch, die sagen einfach, ach, witzig, komm, mach ich einfach mal.
Ja.
Also ich wirklich, das hört sich jetzt vielleicht fies an, aber ich halte viel von diesem Transformation und Change, das ist auch Geldmacherei. Also, ohne jetzt nervös zu sein.
Finde ich super.
Und das finde ich auch so ein bisschen fies, den Leuten sozusagen, nee, Technik, du, das müssen wir dir erstmal näher bringen. Da müssen wir dich erstmal so einen Change-Prozess reingehen und dir das mal so ein bisschen näher bringen, du armer Tropf, ne? Du bist auch so ein bisschen blöd. Ja, so kommt das immer so ein bisschen rüber. So, die Mitarbeiter sind halt nicht in der Lage, Digitalisierung zu machen. Und denke ich mir immer so, echt jetzt? Ist es wirklich so, dass die Mitarbeiter dazu blöd dafür sind? Also, wenn ich war heute Morgen beim Autohaus Reifen wechseln. Das ist so nicht digital, das ist so mega analog. Da musst du zweimal unterschreiben irgendwie, dass der das Auto anfassen kann. Und das alles so lieblos gemacht und so. Das hat doch nichts mit Technologie zu tun. Das ist auch nicht mit den Leuten da. Das ist einfach halt schlechte Führung. Fertig. Da müssen wir schon mal drüber reden, ne? Also, ja. Aber ist auch nur meine Meinung, muss ich auch ganz klar sagen.
Finde ich super, weil das ist ja, viele ja unterstreichen das so und hat ja auch oft auch damit zu tun, ja, blind auch irgendwelchen anderen Aussagen zu folgen. Ja, weil alle sagen, das ist so, ja, da ist doch irgendwo was Wahres dran. So, ist ja auch immer so ein Thema.
Klar.
Das ist, da ein bisschen kontrovers umzugehen, finde ich sehr charmant. Bin ja selber auch eher so ein Typ, deswegen passt das ganz gut rein. Letzte Frage. Transformation in einem Satz. Wie würde der heißen?
Transformation ist die permanente Vorbereitung auf das Neue und gleichzeitig das permanente Umsetzen des Neuen.
Dazu gibt es nichts hinzuzufügen, hat sich angehört wie auswendig gelernt.
Junge, gesagt, aber nie geübt.
Nie geübt, ja, das kann ich auch hier bestätigen, wie eine Eins. Perfekt.
Dankeschön, hat mich riesig gefreut, wie immer. So machen wir das.
Innovation Rockstars.
Das war Innovation Rockstar Sven Goeth im Gespräch mit Itonix-Gründer Dr. Michael Durst. Das Video zu diesem Podcast und weitere spannende Beiträge finden Sie auf unserer Webseite
www.itonix-innovation.de/rockstarinterviews.